Wege aus dem Labyrinth. Der Podcast rund um Hypnose und dein Unterbewusstsein. Mit Jens Uwe Zimmermann von UpLife. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Jens Uwe Zimmermann und ich arbeite als Hypnotiseur. In der heutigen Folge zum Thema Stress erfährst du, wie sehr Stress das Leben der Menschen in Deutschland aktuell beeinflusst. Dabei erkläre ich dir auch, wie Stress eigentlich entsteht und warum zwei Menschen in der gleichen Situation Stress völlig unterschiedlich empfinden können. Es gibt ja seit Jahren schon viele gut gemeinte Entspannungsprogramme. Zum Teil sind die auch im Präventionsleitfaden der Krankenkassen gelistet. Die lindern zwar die Symptome von Stress, reichen aber bei weitem nicht aus, um Stress wirklich nachhaltig zu bewältigen. Einer Statistik nach fallen nämlich 70% der Burnout-Patienten nach 3 Jahren wieder in ihre alten Muster zurück. Und wenn man hier dauerhaft Abhilfe schaffen möchte, dann muss man an die Ursachen ran. Und du kannst dir sicher schon denken, wo die liegen. Natürlich im Unterbewusstsein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir fordern uns ja schon einiges ab in unserer Leistungsgesellschaft. Wir wollen einen gut bezahlten Job, der auch ein bisschen herausfordern darf, und der muss sich ja dann auch mit der Familie vereinbaren lassen, was manchmal schwer gelingt. Und in der Freizeit hetzen wir gern zwischen Achtsamkeit und Fitnessstudio hin und her, und so manchen Urlaub erleben wir eher als Optimierungsprojekt, denn als Erholung. Das ist also kein Wunder, dass sich viele Menschen in Deutschland überfordert fühlen und gestresst sind. Und dabei ist Stress ja eigentlich was Positives. Weil in gesundem Maß spornt er uns nämlich an und hilft uns, unsere Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Aber zu viel Stress auf Dauer macht eben krank. Das erzeugt dann körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden und kann auch auf die Psyche gehen. Die Betroffenen erleben dabei die ganze Bandbreite, von leichter Nervosität bis hin zu Depression und Burnout. Entspann dich, Deutschland! So lautet der Titel der bekannten Stressstudie, die die Technikerkrankenkassen in den Jahren 2013, 2016 und 2021 durchgeführt hat. Hier mal die wichtigsten Erkenntnisse der Studie von 2021. Stress nimmt immer mehr zu. Mittlerweile fühlt sich ein Viertel der Menschen in Deutschland chronisch gestresst. 2013 war es noch jeder Fünfte. Stressursache Nummer 1 ist nach wie vor der Job. Und dort sind die Top-Stressoren zu viel Arbeit, Termindruck und Hetze, häufige Unterbrechungen und Störungen sowie Informationsüberflutung. Na, das wundert einen ja nicht wirklich. Und diese Informationsüberflutung der letzten Jahre, die erleben wir auch im Privatbereich ganz stark. Interessant ist, dass sich für Menschen, die regelmäßig ihre wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden überschreiten, der Stresslevel fast verdoppelt. So, und Stress lässt erst danach, wenn wir nicht mehr arbeiten. Also, falls wir die Rente dann noch genießen können. Frauen sind zwar im Durchschnitt weniger in Angestelltenverhältnissen, erleben aber durchaus vergleichbaren Stress wie die Männer. Denn sie stellen höhere Ansprüche an sich als Männer, erleben mehr Konflikte und kümmern sich bekanntermaßen auch viel mehr um die Kinderbetreuung. Beim Umgang mit Stress ist Durchhalten die Devise. Fast 60% der Menschen in Deutschland versuchen, den Stress auszuhalten, einfach auszuhalten. 21% reagieren eher mit Rückzug und 15% versuchen, mit Kampf das Thema zu lösen. Wenn man sich anschaut, was die Menschen so tun, um Stress abzubauen, dann erkennt man signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen lesen zum Beispiel mehr als Männer und legen sich auch mal in die Badewanne, gönnen sich häufiger was Schönes und machen Yoga oder entspannen auf andere Weise. Männer trinken mehr Alkohol als Frauen. Und was beide gern machen, sind Hobbys nachzugehen, zum Beispiel spazieren gehen, Gartenarbeit, Faulenzen, Musik hören und andere Menschen treffen. Und wie wirkt Stress jetzt auf die Menschen? Knapp die Hälfte aller Arbeitnehmer fühlt sich durch den Job oft ausgelaugt und verbraucht. Ein Drittel befürchtet, dass sie ihre Familie und Freunde wegen der beruflichen Verpflichtung vernachlässigen. Einem Drittel gelingt es auch abends oder am Wochenende nicht richtig von der Arbeit abzuschalten. Und was besonders alarmierend ist, 25% der Menschen behaupten von sich, selbst im Urlaub nicht abschalten zu können. Und wie beeinflusst Stress jetzt die Gesundheit? Dazu macht die Studie eine ganz klare Aussage. Quer durch alle Beschwerden, von Erschöpfung über Rückenleiden bis hin zu Erkältungskrankheiten, geht es den häufig Gestressten signifikant gesundheitlich schlechter. Und wenn dann eben aus seltenem Stress häufiger Stress wird, verfünffachen sich die Depressionen. Oder anders betrachtet, mehr als jede dritte Person, die häufig Stress erlebt, hat in den letzten 3 Jahren psychische Beschwerden gehabt. Und das wird zusätzlich noch untermauert von den Statistiken der Krankenkassen zu den Krankentagen, zu den sogenannten AU-Tagen, Arbeitsunfähigkeitstagen. In den letzten 15 Jahren sind nämlich da die traditionellen Ausfallursachen wie Rückenleiden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter tendenziell eher rückläufig geworden. Die psychischen Ursachen aber haben sich fast verdreifacht. Wirkungslose Prävention? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Seit vielen Jahren wachsen ja die Angebote zur Stressprävention wie Pilze aus dem Boden. Und auch der Präventionsleitfaden der Krankenkassen kennt sie und daher bekommt man dafür einen Zuschuss oder die Kosten werden komplett übernommen. Und das sind primär Kurse, die der Entspannung dienen sollen, zum Beispiel Yoga, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Qigong und geführte Meditation oder Achtsamkeit. Und teilweise gibt es sie auch als Apps fürs Smartphone. Es gibt heute kaum einen Arbeitgeber in Deutschland, der nicht solche Techniken im betrieblichen Gesundheitsmanagement anbietet, um damit seine Angestellten bei Laune zu halten. Die entspannende Wirkung von Yoga und Co. auf die Gesundheit ist unumstritten positiv. Auch ich selber praktiziere zum Beispiel Yoga und Meditation seit mehr als 10 Jahren und finde die einfach großartig. Wenn man jetzt aber die Ergebnisse der TK-Studie liest und erfährt, dass das Stressempfinden der Menschen in Deutschland von Jahr zu Jahr signifikant steigt und die Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen steil zunehmen, dann muss man sich schon fragen, ob diese Angebote nicht ihre Wirkung verfehlen oder eben nicht ausreichen, um den Auswirkungen von Stress effektiv zu begegnen. Dann nämlich ist es höchste Zeit, darüber nachzudenken, welche Mittel denn besser geeignet sind oder vielleicht ergänzt werden müssen, um Stress wirklich nachhaltig zu reduzieren. Ich habe vor kurzem Gespräche mit Führungskräften verschiedener Firmen und Branchen in Deutschland geführt. Dabei wurde grundsätzlich klar, dass viele Menschen, insbesondere in Fach- und Führungspositionen, diese Techniken nicht nachhaltig betreiben. Meditation zum Beispiel, das sei ihnen einfach zu aufwendig und sie wüssten gar nicht, wo sie das an ihrem durchorganisierten Tag überhaupt unterbringen sollen. Steht also zu vermuten, dass hier im großen Stil Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Wie Stress entsteht. Wenn du verstehen möchtest, wie du Stress an den Ursachen packen kannst, dann musst du wissen, wie Stress eigentlich entsteht. Stress wird in der Psychologie als eine Situation verstanden, in der Menschen das Gefühl haben, dass ihre Ressourcen nicht ausreichen, um die wahrgenommenen Anforderungen zu bewältigen. Soweit die Definition. Stress wird also im Alltag oft wahrgenommen als eine belastende Situation. Da ist dann meist Hektik, Frust, Ärger, Angst oder Druck. Da reagiert der Körper. Und zwar ganz, ganz schnell auf diese sogenannten Stressoren, die von außen auf dich einströmen. Im Gehirn wird dann das Alarmsystem aktiviert, die sogenannte Amygdala. Und die aktiviert den Sympathikus des vegetativen Nervensystems. Das ist der Kämpfer in uns. Der Körper flutet dich dann mit Hormonen, vor allem Adrenalin und Cortisol. Atmung und Puls gehen schneller. Wir sind im Flucht- oder Kampfmodus. Und um beim nächsten Mal noch schneller reagieren zu können, speichert das Gehirn die stressauslösende Situation ab. kennt sie also. Na gut, jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sich das häufig wiederholt und wenn man zusätzlich die Körperreaktion versucht zu unterdrücken, weil die ist ja nicht gewünscht, die kannst du ja nicht gebrauchen in dem Moment, wo sie auftritt. Das kostet immens viel Kraft und irgendwann fühlst du dich so erschöpft, dass nichts mehr geht. Zudem wird das Immunsystem unterdrückt, denn unser Körper kann nicht gleichzeitig gegen innere und äußere Feinde kämpfen, er muss sich da entscheiden. Also entweder Bakterien und Viren attackieren oder alle Kräfte in den rettenden Sprint bis zur sicheren Höhle investieren. Außerdem wird das logische Denken beschränkt, unsere Intelligenz quasi reduziert, weil ja Kampf und Flucht eben reflexartig ablaufen müssen, um da effektiv zu sein. Und man hat festgestellt, dass die Aktivität der vorderen Großhirnrinde massiv reduziert wird. Es ist da, wo unser bewusstes Denken und der Wille sitzt. Und wenn der Stress dann mal nachlässt, dann kommt der Heißhunger auf kalorienhaltige Lebensmittel um die Ecke. Wenn nämlich der Adrenalinspiegel absinkt, steigt der Cortisolspiegel massiv an. Und Cortisol hat eben die Funktion, dem Gehirn Hunger zu signalisieren. Früher in der Urzeit war das ja ganz sinnvoll, weil dann nach dem Kampf oder der Flucht die verlorene Kraft wieder aufgefüllt werden konnte. Aber der Stress, den die Menschen in unserer Gesellschaft heute vorrangig erleben, ist ja nicht körperlicher Natur, der ist rein mental und emotional. Wenn man diese Erkenntnisse jetzt zusammenfasst, dann könnte man provokativ folgern: Dauerstress macht krank, dumm, dick und depressiv. Und das Schlimmste daran ist, dieses Risiko tragen laut TK-Studie aktuell 25% aller Deutschen. Zwei Schalter, auf die es ankommt. Jetzt ist aber wichtig zu wissen, dass das Erleben von Stress extrem subjektiv ist, also von der Bewertung der jeweiligen Person abhängt. Es ist also möglich, dass zwei Personen in derselben Situation völlig unterschiedlich starken Stress empfinden. Es gibt in der Psychologie eine ganz nützliche Theorie, die erläutert, was da genau passiert. Das ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Volkmann von 1987. Vereinfacht ausgedrückt sagt es, die äußeren Stressreize gelangen bei Menschen nacheinander durch zwei Bewertungsstufen. In der ersten Stufe wird festgelegt, ob dieser Reiz überhaupt relevant oder kritisch ist. Und wird der Reiz da schon als irrelevant oder positiv empfunden, dann bricht der Prozess ab. Ein als kritisch empfundener Reiz jedoch führt zur weiteren Bewertung. Jetzt wird abgeschätzt, ob ausreichend Ressourcen zur Bewältigung zur Verfügung stehen. Und falls ja, dann wird die Situation von der Person eben einfach bewältigt. Stehen aber nicht genug Ressourcen zur Verfügung, dann entsteht Stress. Die Person wird jetzt versuchen, den Stress in irgendeiner Form zu bewältigen. Und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder sie versucht, die Situation zu ändern, oder sie versucht, ihre Einstellung und ihren Bezug zur Situation zu ändern. Lass mich das mal an einem ganz praktischen Beispiel erläutern. Nehmen wir mal Hanna. Hanna ist eine berufstätige und alleinerziehende Frau und die arbeitet gerade an einer für sie ganz wichtigen Präsentation, von deren Gelingen sie sich nämlich einen beruflichen Aufstieg erhofft. Sie hat noch 2 Tage Zeit für die Fertigstellung und ihr ist schon klar, dass das ganz schön knapp ist. Da erfährt Hanna plötzlich, dass aufgrund eines Krankheitsausbruchs in der Kita ihrer 4-jährigen Tochter Sarah in den nächsten Tagen die Kinderbetreuung komplett ausfallen wird. Das wird Hanna als potenzielle Bedrohung wahrnehmen. Die Fertigstellung der Präsentation ist gefährdet und damit die erhoffte Beförderung. Also Hanna überlegt jetzt, ob sie die Ressourcen hat, um mit der bedrohlichen Situation umzugehen. Vielleicht können ja ihre Eltern in den nächsten beiden Tagen auf Sarah aufpassen. Falls das funktioniert, dann sind genügend Ressourcen vorhanden, um mit der Situation umzugehen. Falls Hanna aber niemanden findet, der auf Sarah aufpassen kann und die Fertigstellung der Präsentation definitiv nicht aufschieben kann, dann wird ihr klar, dass ihre Ressourcen nicht reichen, um die Situation zu bewältigen. Sie erlebt Stress. Jetzt könnte Hanna sich ja entscheiden, die nächsten Tage tagsüber auf die Tochter aufzupassen und dafür die Nächte durchzuarbeiten. Das wäre dann eine problemorientierte Stressbewältigung. Wenn Hannah sich aber stattdessen sagen würde, dass die Präsentation ja nicht so wichtig ist und ihre beruflichen Ziele mal hinten anstellt, dann würde man von einer emotionsorientierten Stressbewältigung sprechen. Die Ursache liegt im Unbewussten. Und genau hier zeigen sich jetzt mögliche Handlungsansätze, die sich positiv auf die Bewertung von Reizen und Ressourcen auswirken können. Aus Sicht der Hypnose befindet man sich im Stress nämlich in einer sogenannten negativen Selbsthypnose oder in einer selbstinduzierten Trance. Da läuft dann im Kopf so ein Hintergrundprogramm ab mit inneren Glaubenssätzen, die Misserfolge suggerieren. Zum Beispiel, ich werde versagen oder ich schaffe das nicht oder das ist unmöglich. Und der Filmvorführer im Kopf, der spielt munter so manche Versagenserlebnisse aus der Vergangenheit ab dazu. Und das alles passiert komplett unbewusst. Und auch mit einer ganz eingeengten Wahrnehmung. Das ist wie so ein Tunnelblick und natürlich unter hoher körperlicher Anspannung. Das fühlt sich an wie ein Autopilot. Der Stress sitzt am Steuer und bestimmt dein Erleben und den kannst du bewusst gar nicht mehr beeinflussen. Mit gezielter Neuprogrammierung zum Erfolg. Und genau hier setzt die Hypnose an. Denn um es mal mit den Worten der Milton-Erickson-Gesellschaft zu formulieren, Hypnose ist die Kunst, jemand mit Hilfe seiner Vorstellungskraft in eine alternative Wirklichkeit zu führen. Die Hypnose hilft nämlich dabei, neue Glaubenssätze nachhaltig zu verankern. In der sogenannten Trance, einem schlafähnlichen Zustand, in den der Hypnotiseur den Klienten versetzt, um effektiv mit dem Unterbewusstsein in Kommunikation zu treten, werden dann neue Verknüpfungen im Gehirn verankert. In einem früheren Podcast habe ich das mal unter dem Titel Faszination Hypnose ein bisschen genauer erklärt, was da eigentlich abläuft. In dem Beispiel von Hannah wird unter Hypnose dann praktisch die Verknüpfung Termin ist sehr wichtig aufgelöst und durch die Verknüpfung Termin ist verhandelbar ersetzt. Das mag für dich vielleicht utopisch klingen, funktioniert aber tatsächlich. Und damit ändert sich nämlich die subjektive Bewertung des bisherigen Stressors Termin. Was vorher für dich stressig war, ist danach völlig in Ordnung für dich und gar kein Problem mehr. Du wirst gelassener, ruhiger und kannst dich wieder konzentrieren. Brichst also nicht gleich in Panik aus, nimmst vielleicht den Termin hinter der Aufgabe gar nicht mehr so wirklich wahr, sondern machst dich einfach an die Arbeit und erledigst sie. Ein wunderbarer Nebeneffekt der Hypnose ist tiefe Entspannung, die durch den Trancezustand entsteht. Und für die stressgeplagten Klienten setzt hier bereits eine Linderung von der ersten Minute an ein. Und in dem Wirkteil der Hypnosesitzung werden dann alte Glaubenssätze, die nicht mehr nützlich sind, gelöscht und durch neue, nützlichere ersetzt. Das geschieht mit Hilfe von sogenannten Suggestionen. Das ist so eine Art Neuprogrammierung des Unterbewusstseins. Man kann dann in weiteren Sitzungen auch zusätzlich noch hilfreiche Ressourcen in dem Klienten aktivieren und zum Beispiel ungenutzte Persönlichkeitsanteile wieder integrieren. Und das führt zusätzlich zu mehr Souveränität. Zudem werden meist nützliche Tools vermittelt, zum Beispiel die Anleitung zur Selbsthypnose. Die hilft dabei, die neu erworbenen Fähigkeiten und Ressourcen in den Alltag zu integrieren und damit nachhaltig zu verankern. Und mit der Zeit verschwinden dann Ängstlichkeit und Unsicherheit aus dem Leben des Klienten und emotionale Altlasten können entsorgt werden. Damit lassen sich dann kritische Situationen besser meistern, und innere und äußere Konflikte können sich legen. Daraus erwächst eine völlig neue Stärke, die dir ermöglicht, dein Leben noch besser zu meistern als vorher. Und das gilt nicht nur für Stress, sondern für viele, viele Verhaltensweisen, die das Leben einschränken können. Zum Beispiel auch Ängste, Essverhalten, Rauchen, Beziehungen und viele, viele mehr. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Hypnose dir helfen kann, dann sprich mich doch gerne an. Auf meiner Webseite unter www.uplife-coach.de findest du viele Informationen zur Hypnose und zu mir und du kannst da ganz bequem einen Termin buchen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gern mit anderen. Und wenn du schon gespannt bist auf die nächsten Folgen, dann abonniere ihn doch am besten, dann verpasst du keine. Auf Wiederhören, dein Jens Uwe von Uplife.